Ich und nicht ich, das sind die beiden Stichworte, die uns heute Abend nochmal beschäftigen. Ich hatte ja im November schon einen Vortrag zu dem Thema gehalten, zu dem ich durch Ajahn Dhanissaro inspiriert worden bin. Und ich wollte das heute Abend nochmal fortsetzen und vertiefen. Aber bevor wir dann sozusagen die neuen Dinge anschauen, fände ich es ganz gut, wenn wir nochmal einen kurzen Rückblick machen. Was haben wir denn das letzte Mal gesagt und besprochen, dass wir auf dem neuesten Stand sind? Also, es ist wohl unbestritten, dass die Anatta-Lehre zu den Kernlehren des Buddha-Dhamma überhaupt gehört. Aber im Zusammenhang mit dieser Belehrung gibt es eine ganze Reihe von Unklarheiten und tatsächlich auch falschen Auffassungen und falschen Belehrungen. Und das will ich heute nochmal zum Thema machen. Anatta, kommen wir erst nochmal auf das Wort. Ja. Atta heißt im Pali ich, selbst, Seele, wenn man so will. Und an ist die Verneinung davon. Und das hat sehr viele Interpreten verleitet, zu sagen, ja, die buddhistische Lehre von Anatta bedeutet, es gibt kein Selbst. Es gibt kein Ich. Und da wundert man sich vielleicht, wenn man vergleicht damit, dass der Buddha doch dauernd von Ich, von mein, von mir spricht, dass er dauernd Ich-Konzepte verwendet, Ich-Konzepte empfiehlt. Wie passt also beides zusammen? Es gibt kein Ich, aber ich mache das und ich erlebe das und ich will das. Wie passt das zusammen? Eine zweite Merkwürdigkeit ist, dass der Buddha auf die direkte Frage, gibt es ein Ich oder gibt es kein Ich, gar keine Antwort gibt. Sondern er verweigert eine Antwort zu dieser metaphysischen Frage, so wie er auch bei vielen anderen metaphysischen, ontologischen Fragen keine Antwort gibt. Warum? Der Buddha sagt, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, wird man zweierlei feststellen. Einmal, sie lassen sich nicht beantworten. Es sei denn, man antwortet mit Meinungen. Und wenn du 10 Leute fragst, haben sie 10 Meinungen und die kommen nie in Übereinstimmung. Und das Einzige, was passiert ist, man, sinngemäß sagt er, verstrickt sich in Meinungen. Man landet in einem Dschungel, in einem Dickicht, in einem Gestrüpp von Meinungen. Und das Zweite, noch wichtiger, egal, wie man diese Frage beantwortet, es gibt oder es gibt nicht, das entscheidende existenzielle Thema wird damit weder angesprochen noch gelöst. Das entscheidende Thema ist, wie werde ich dukkalos? Wenn es ein Ich gibt, gibt es Dukkha. Wenn es kein Ich gibt, gibt es auch Dukkha. Also lass diese dumme, überflüssige Frage beiseite. Worauf kommt es im Dhamma an? Eben nicht auf solche philosophischen Spekulationen, sondern auf die genaue Beobachtung, wie passen Handlungen und Ergebnisse von Handlungen zusammen. Wenn ich das und das denke, rede und tue, welche Folgen sind da zu erwarten? Und da sagt er, das ist der entscheidende Ansatz, mit Dukkha umzugehen, zu gucken, welches Erleben aus welchem Handeln geht. Alles andere ist uninteressant. Und jetzt kommt das kleine Aber. In diesem Zusammenhang spielen Ich-Vorstellungen eine Rolle. Aber diese Ich-Vorstellungen, diese Ich-Ideen sind selbst ja auch entstanden. Sie sind gemacht, sie sind geworden. Sprich, alle Ich-Vorstellungen, die man so hat, sind karmische Akte, sind Aktivitäten. Und das bedeutet doch, dass aus dieser bestimmten Art und Weise zu agieren, ich bin der und der, das und das, bestimmte Erlebnisse, bestimmte Ergebnisse hervorkommen. Also in diesem Zusammenhang hat das Thema ja, Ich-Vorstellung, Ich-Idee eine Bedeutung. Das war sozusagen das, was wir das letzte Mal besprochen haben. Und ich will jetzt dieser Frage nochmal nachgehen, welche Art von Ich-Vorstellung gibt es denn und was erwächst daraus? Ja. Fangen wir mal an bei den Ich-Konzepten im Alltag. Das betrifft uns ja alle. Und da muss man zunächst mal feststellen, dass im Normalfall es niemanden gibt, der nicht irgendeine Ich-Vorstellung hat. Jeder identifiziert sich mit irgendwas und sagt, das bin ich, so bin ich, der oder das will ich. Bei jedem ist das mehr oder weniger deutlich vorhanden, auch wenn man jetzt nicht groß darüber nachdenkt. Dann gibt es die Merkwürdigkeit, dass diese Selbstbilder in einer Person sehr, sehr vielfältig sind. Also es ist nicht so, dass Meyer-Müller jeder so ein Bild von sich hat, sondern jeder hat viele, viele in sich. Also, ich bin ein Mann oder eine Frau. Ich bin ein Deutscher oder ein Europäer. Ich bin ein Mensch, alles gleichzeitig. Ich bin Handwerker, Büroangestellter, ich bin Friseur, Ärztin, was auch immer. Ich bin Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Onkel, Tante und, und. Ich bin Künstlerin, Angler, Hobbykoch. Also ich könnte den ganzen Abend nur Beispiele aufzählen von all dem, was so in eine einzelne Person reinpasst. Nächste Beobachtung ist, dass diese Ich-Bilder von uns wechseln. Es ist nicht so, dass wir immer mit derselben Ich-Identifikation durch den Tag gehen. Am Arbeitsplatz bin ich ein anderer als zu Hause oder beim Kegeln oder hier in diesem Kreis. Und auch während des Lebens eines Menschen wechselt dieses Ich-Bild. Wir haben alle angefangen zu sagen, ich bin ein Kind. Das hat irgendwann aufgehört, ich bin ein Jugendlicher oder ich bin Erwachsener und wir sagen jetzt, ich bin Opa und Oma, alter Mann sozusagen. Also wir sehen, dass diese Bilder, diese Konstruktionen eine Riesenvielfalt beinhalten. Eine andere wichtige Beobachtung ist, dass diese Bilder gar nicht übereinstimmen müssen in einer Person, sondern die können konkurrierend sein, sie können sich auch widersprechen. Also man könnte von sich sagen, ach, ich bin jemand, der gern isst, ich bin ein Gourmet, ich will, dass das Leben schön ist. Und auf der anderen Seite ist man auch jemand, der auf seine Gesundheit achtet und schlank sein möchte und attraktiv aussehen möchte. Passt gleich gar nicht zusammen. Oder man ist ein jähzorniger Typ, man braust gern auf, ja? Und gleichzeitig ist man jemand, der sagt, ach, ich schäme mich, dass mir das wieder passiert ist. Eigentlich will ich doch ganz anders. Ja? Oder man sagt morgens früh, ich bin Buddhist, ja? Und im Büro oder wo immer man arbeitet, ist man plötzlich was ganz anderes. Da hat man all das vergessen, was man sozusagen an Normen und Vorstellungen hat und wütet sozusagen ein ganz anderes Leben dahin. Wenn man Menschen so mal in grobe Abteilungen verteilt oder unterteilt, da wird man Leute feststellen oder finden, die sagen, ach, ich, die es nicht sagen, vielleicht denken sie es ja, ich bin der Tollste. Keiner weiß es so recht, aber ich weiß es, ich bin der Größte und der Tollste, ich kann alles und weiß alles. Und dann gibt es die Abteilung, die sagt, ach ja, ich Armer, ich bin doch eine Niete, ich bin ein Versager, ich bin doch wirklich der Letzte. Ja. Und besonders beliebt so ein Ich-Bild, ach, das Schicksal, ja, alle haben was abgekriegt, nur ich bin irgendwie, ja, missachtet. Das Schicksal ist an mir vorbeigegangen. Ich bin einer der wirklich der Benachteiligten hier in dieser Welt ist. Auch das gehört in diesem Fall zu einer Grundschicht, zu einer Grundart von Selbstdarstellung, Selbstempfinden. Eine andere allgemeine Aufteilung, die wir bitte klar im Auge behalten müssen, dass bei all diesen Beispielen, die ja willkürlich irgendwie gewählt sind, so zwei Grundstrukturen immer durchlaufen. Auf der einen Seite empfinden wir uns als Akteure, unser Ich will was, unser Ich tut was, wir denken, reden und handeln. Wir sind Handelnde. Und auf der anderen Seite empfinden wir uns als ein Ich, das etwas erlebt, auf den Erfahrungen zukommt, der etwas von der äußeren Welt sozusagen durchmacht. Letzter Punkt zu dem Vorspann. Es ist ja nicht so, dass diese Ich-Bilder über die längere Zeit gleich bleiben. Sie verändern sich. Man kann sie sogar gezielt verändern. Also nehmen wir mal jemanden an, der 20 Jahre verheiratet ist und sagt, also ich habe genug von der Ehe, ich will jetzt eine Solo-Karriere starten. Verändert das seine Ich-Bilder? Oder umgekehrt natürlich auch. Immer das Frühstück selbst machen? Nee. Ich will endlich eine Familie, wo ich das Frühstück kriege. Ja. Hat ja jeder so seine Auffassung. Oder wenn man sagt, ach, ich war bisher immer nur ein kleines Rädchen in diesem Weltgetriebe, ich will endlich mal jemand sein, ich will mal der Boss sein, ich will eine Karriere machen, ich will irgendwas anpacken, dass die Leute mich beachten und so. Auch das ist möglich. Also eine ganze Bandbreite. Und wenn man mal genauer hinguckt, wird man auch sehen, dass es den einen oder anderen gibt, der das sozusagen gezielt auch in Angriff nimmt. Nicht, dass das nur so spontan passiert, sondern man macht das bewusst und gezielt. Ein kleines Beispiel könnte schon sein, wenn man etwa eine Bewerbung schreibt. Also wenn man Bewerbungen mal liest, staunt man, welche Ichs da einem entgegentreten. Was die können, die sind 20 Jahre alt und 20 Jahre Berufserfahrung. So. Also da wird das Ich richtig gestylt, das wird aufgemöbelt. Das ist unglaublich. Und insbesondere von Künstlern hört man das ja immer, dass sich XY schon mal wieder neu erfunden hat. Ja? Da ist das Ich-Bild sozusagen wirklich konstruiert als Werbemaßnahme, weil immer dasselbe Ich ja hören und sehen, das geht einem langsam ja auch auf den Nerv. Man will was anderes. Also stylt man sich neu. Ihr seht, wenn man diesen abstrakten Gedanken Ich-Bilder mal näher anguckt, dass sich dahinter eine ganze Welt verbirgt und in dieser Welt sind wir auch drin. Das ist unser Teil. Wir können gucken, wo wir dazugehören. Aber das ist alles ein Bereich, der uns gar nicht so sehr interessieren muss, weil das sehr Alltagsgeschehen ist. Unsere Aufmerksamkeit sollte ja mehr dahin gehen zu gucken, welche Rolle spielen denn Ich-Bilder auf dem spirituellen Weg? Und auch da, ich erinnere an etwas, was ich vorhin gesagt habe, jeder, der einen spirituellen Weg geht, der ist in einer Doppelrolle. Auf der einen Seite ist er oder sie eine Praktizierende, die einen bestimmten Weg geht, die bestimmte Übungen auf sich nimmt. Auf der anderen Seite sind dieselben Leute auch, die sich etwas davon erwarten, die jetzt die guten Früchte davon vontragen wollen. Das heißt, ich entschließe mich, ich will ein anständiger Mensch sein, ich will mehr Metta ausstrahlen, ich will mehr zur Ruhe kommen, will diese Übungen auf mich nehmen, aber ich will auch davon was haben. Ich will in meinem Leben irgendwie vorankommen, ich will Profiteur, nicht nur Akteur, sondern auch Profiteur meiner Aktion sein. Und es ist auch bitter nötig, weil ohne eine solche Ich-Orientierung wären wir völlig orientierungslos. Wir wüssten gar nicht, was wir mit uns, mit unserem Leben anfangen sollten, weil sowas wie eine Leitlinie, eine Orientierung oder so eine Struktur einfach in unserem Leben fehlt. Und deshalb ist es nicht nur notwendig, sondern von dem Buddha geradezu empfohlen, immer mit bestimmten Ich-Bildern zu agieren. Und der Buddha macht nichts anderes, als dass er verschiedenen Menschen verschiedene Ich-Identifikationen vorschlägt und sagt, guckt euch das an, überlegt, ob das was für euch ist und was das für euch an Profit bringen kann. Allerdings will ich noch mal erinnern, diese Ich-Bilder beschreiben eben nicht etwas, was ich ist, ja, oder dass da ein bestimmtes Ich ist, sondern das sind alles Hilfsmittel, das sind sozusagen geistige Konstruktionen, die uns helfen, unser Leben nicht nur zu bewältigen, sondern auch auf den richtigen Weg zu bringen und uns an bestimmte Ziele zu führen. Das setzt aber voraus, dass man eine entsprechende innere Haltung hat, und das ist eine offene Haltung, ja, dass man nicht in seinem Kokon verbleibt und verharrt, wo man ewig drin war, sondern dass man offen ist und fragend ist und zukunftsorientiert ist. Und jetzt will ich den Buddha ein erstes Mal zitieren, und in den 3, 4 Zeilen steckt wirklich die Essenz der Fragestellung drin, unter praktischen Gesichtspunkten. Wir sind heute im praktischen Teil unseres Vortrages. Da ist irgendeine Frau oder ein Mann einem Asketen oder einem Geistlichen begegnet und fragt: Was ist heilsam, Herr, was ist unheilsam? Was ist zu tadeln und was ist nicht zu tadeln? Was ist zu betreiben, was ist nicht zu betreiben? Und was kann mir, indem ich es pflege, lange zum Unheil und Leiden gereichen? Und was kann mir, indem ich es tue, lange zu Wohl und zum Heil gereichen? Da steckt im Grunde alles drin, weil in diesen wenigen Worten uns der Buddha so etwas wie einen Bezugsrahmen gibt. Einen Rahmen, in dem die verschiedenen Ich-Vorstellungen eine Rolle spielen. Und da sind wir wieder, in diesem Satz, den ich vorgelesen habe, sind wir wieder sozusagen doppelt vertreten, einmal als das, was wir tun und das, was an Resultat aus unseren Aktivitäten herauskommen soll. Und es ist zugleich angedeutet, dass alle Ich-Bilder so eine ambivalente Natur haben. Manche Ich-Bilder führen sozusagen ins Chaos hinein, da kann nichts Gescheites dabei rauskommen. Und andere Ich-Vorstellungen sind geeignet, unser Leben auf eine Höhe zu bringen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und der letzte Punkt, den ihr hoffentlich nicht überhört habt, der Buddha sagt nämlich: Was kann mir lange zum Heil gereichen und was kann mir lange zum Unheil gereichen? Das überliest man gern. Wenn man so fragt, ja, natürlich sind wir an dem interessiert, was lang positiv ist. Klar, das weiß jeder, aber es tut keiner so ungefähr. Im konkreten Alltag gucken wir immer, was schmeckt jetzt gut und etwas ist morgen noch immer positiv dabei. Und jetzt ein paar praktische Beispiele aus dem Kanon dazu, um das ein bisschen zu illustrieren noch. Da gibt es eine erhellende Passage im Udana, wo sich König Parsenade mit seiner Frau unterhält. Und er stellt hier eine Frage, sagt: Sag mal, gibt es etwas für dich, Zitat, das dir lieber wäre als das eigene Selbst? Vermutlich denkt er, dass sie jetzt sagt: Ja, natürlich, o König, du. Aber Malika sagt das nicht, sie sagt: Nee. Es gibt nichts in der Welt, was mir lieber wäre als das eigene Ich. Da stutzt der erste Mal. Und Malika fragt dann zurück: Ja, wie ist es bei dir? Oh ja, wenn ich ehrlich bin, ja, ist genauso. Aber irgendwie lässt den das nicht los. Und da geht er zu dem Buddha und berichtet ihm, was da gerade vorgefallen ist. Was hältst du davon, sagst du? Der Buddha gibt folgende Antwort in einer Versfolge: Wer im Gemüt die ganze Welt durchwandert, erfindet nichts, was er mehr als sein Selbst liebt. Genauso lieben alle auch ihr Selbst. Verletzt drum keinen, du liebst ja auch dein Selbst. Also hier wird diese Selbstliebe, die Selbstidentifikation jetzt nicht nur so zugegeben, ja, so ist es leider, sondern es wird als eine ganz selbstverständliche Tatsache hingestellt. Es ist so. Jetzt kommt es aber. Diese Ich-Fixierung wird sozusagen benutzt, um eine andere Orientierung in seinem Leben zu haben, also Konsequenzen aus dieser Identifikation zu ziehen, auf die man vielleicht nicht von alleine kommt, nämlich, dass man das zum strategischen Ansatz nimmt, ein sozial verträgliches Verhalten zu entwickeln. Also hier wird nicht der Schluss gezogen, alle lieben sich selbst, also sollen sie es weitermachen, sollen sie es noch intensivieren? Nein, sie sollen denken, ich bin ja nicht der Einzige, es geht allen hier im Raum so, allen Menschen auf der Welt geht es so. Also tue am besten nichts, was denen wehtut, was ihnen ja irgendwie gegen den Strich geht oder was sie schmerzt. Also das ist der erste Ansatz, wo der Buddha zeigt, dass Ich-Identifikation einen positiven Effekt haben kann, nämlich den Effekt, sozial ausgleichend und harmonisierend zu wirken. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man diesen Gedanken auch verinnerlicht. Wenn man das sich klar macht, immer wieder dran denkt, ja, ich bin nicht der Einzige, der es so empfindet, alle haben dieselbe Grundstruktur und darüber kontempliert. Und da gibt es einen anderen Text an einer anderen Stelle, wo genau diese Art von Kontemplation nochmal angereicht wird, als Modell. Da heißt es, ich möchte am Leben bleiben und nicht sterben. Ich suche Wohl und meide Schmerz. Wenn mich nun jemand, der ich doch am Leben bleiben und nicht sterben möchte, der ich Wohl suche und Schmerz meide, des Lebens berauben würde, so wäre mir das höchst unerwünscht und höchst unangenehm. Und wenn ich nun einen anderen, der ebenfalls am Leben bleiben und nicht sterben möchte, der Wohl sucht und Schmerz meidet, wenn ich den des Lebens berauben würde, dann wäre das jenem höchst unerwünscht und unangenehm. Wenn mir eine Sache unerwünscht und unangenehm ist, dann ist es für jeden anderen genauso. Wenn mir eine unerwünschte Sache unangenehm ist, wie könnte ich die dann einem anderen aufbürden? Wer sich das eindringlich vor Augen führt, lässt selbst vom Töten ab, bringt andere dazu, ebenfalls das Töten aufzugeben und er lobt das Abstehen vom Töten. Also hier seht ihr nochmal die soziale Funktion einer Ich-Identifikation. Und wir wollen nicht vergessen, das ist so ein kleiner Einschub, dass alles, was der Buddha sagt, jetzt nicht nur auf, wie hier gezeigt, auf den nächsten ersten Schritt der Verbesserung zielt, sondern der Buddha immer eine Langzeitperspektive hat, ich habe das vorhin erwähnt, eine Perspektive sagt, wo geht es am Ende hinaus? Und das müssen wir merken, dass der Buddha letztendlich alles, was wir üben und wollen und verstehen, dass das alles bezogen ist auf das große Ziel der Todlosigkeit, also der Befreiung von Dukkha. Anders formuliert, jede Form von Ich-Bild, das wir uns auferlegen, das wir ergreifen, dient letztlich dazu, dieses höchste und letzte Ziel zu erreichen. Das müssen wir sozusagen immer im Hinterkopf behalten. Und da will ich jetzt ein paar Beispiele aus der Dhamma-Praxis zeigen, wie ein Wechsel dieser Identifikationen stattfindet, wie das sozusagen ein stufenweiser Prozess ist, der von ganz unten anfängt und irgendwo da aufhört, wo die Luft ganz dünn ist. Punkt 1, nicht überraschend, Großzügigkeit. Dana. Die buddhistische Praxis basiert ja auf Großzügigkeit, weil das ein erster Schritt ist von der verbreiteten Ich-Fixierung wegzukommen. Denn wer gibt, entdeckt den anderen, der merkt, da ist ja noch einer, ich bin ja nicht allein, der hat auch Wünsche und Sorgen, der freut sich auch. Also Dana heißt, den Ich-Panzer, kann man sagen, aufbrechen. Eine Reflexion dazu des Buddha. Da gedenkt der edle Jünger der eigenen Freigebigkeit. Heil mir, gut hab ich's getroffen, dass ich inmitten der vom Laster des Geizes umsponnenen Menschheit mit einem vom Laster des Geizes freien Herzens im Hause lebe. Freigebig, mit offenen Händen, zum Geben geneigt, dem Bedürftigen zugetan, am Austeilen von Gaben Freude habt. Und das ist so ein erstes Beispiel, wo du sagst, ich will einer sein, der nicht knausrig ist, ich will einer sein, der das, was er hat, teilt, der die eigene Freude mit anderen auch teilt. Und ihr merkt da, dass schon hier ein enger Zusammenhang ist zwischen dem, was man tut und was man erlebt. Denn der Buddha schildert ja, das Geben ist sozusagen der aktive Teil, aber das Genugtuung dabei empfinden ist sofort der Resultatteil, also der Teil, wo man sofort die Frucht dieser Ich-Identifikation einfangen kann. Und ergänzend sagt der Buddha immer dazu, wenn man dann auch noch weiß, dass das, was man tut, in Ordnung ist, es nicht nur spontan tut, aus einem guten Herzen heraus, sondern auch von seinem Verständnis her das noch untermauern kann, dann ist es nochmal ein Plus, weil man dann gute Eigenschaften nicht verliert. Man verliert gute Eigenschaften nicht, wenn man weiß, dass sie gut sind. Guter, sagt einer, der das verstanden hat, Guter ist tatsächlich das Geben. Was man der Gaben würdigen gewährt in dieser Welt, das trägt überreiche Frucht, wie Samen ausgestreut auf gutem Boden. Jetzt kommt was völlig Überraschendes. Nach Dana kommt Sila. Sozusagen die erweiterte Fassung dieser Grundübung der Großzügigkeit. Nämlich zu sagen, ich will nicht nur auf diesem kleinen Sektor meines Verhaltens ein Stück weit mich öffnen, sondern ich will generell, was den Kontakt, den Umgang mit anderen Menschen angeht, will ich generell auf einem anderen Niveau mich halten oder üben, als das normalerweise der Fall ist. Das heißt, da muss man zunächst mal eine Grundentscheidung treffen, was bin ich für einer in dieser Welt? Bin ich einer, der eine weltliche Karriere macht? Oder machen will, mein Haus, mein Boot, mein Auto? Will ich berühmt, bekannt, anerkannt sein? Oder will ich jemand sein, der auf dem moralischen Gebiet Fortschritte machen will? Der also mehr darauf guckt, dass der eigene Charakter mehr Schliff bekommt, dass da mehr Ecken abgefeilt sind, die nicht so gut sind. Reflexion dazu. Ich nehme die Übung auf mich, das Töten lebendiger Wesen zu unterlassen. Ich nehme die Übung auf mich, mir nichts Unrechtmäßiges anzueignen. Ich nehme die Übung auf mich, von sexuellem Fehlverhalten Abstand zu nehmen. Ich nehme die Übung auf mich, auf lügnerische Worte zu verzichten. Ich nehme die Übung auf mich, mir nicht mit Alkohol und anderen berauschenden Mitteln die Klarheit des Bewusstseins zu nehmen. Das haben wir x und x mal gehört, das ist von der Sache nichts Neues, aber wir sehen es jetzt aus einer anderen Perspektive. Wer das nämlich sozusagen als Übung auf sich nimmt, der sagt, in meinem Leben, in meinem Ich-Bild hat das moralische Programm einen Stellenwert. Das ist ganz was anderes, als wenn man das so ja, aus einer inneren Gelegenheit heraus tut, sondern richtig gerichtet sagt, das ist sozusagen meine Lebensorientierung. Und ich fand es anfänglich merkwürdig, dass der Buddha diese Form von Ich-Idee selbst dann noch verwendet, wenn es um höhere Formen der spirituellen Praxis geht. Man könnte ja sagen, ja, solange es um Dana geht, um Sila, das sind so die ABC-Sachen. Ja, da braucht man noch so Vorstellungen wie ich und mein und dein und selbst. Aber sozusagen in den höheren Regionen, da muss das doch irgendwann mal aufhören. Ist aber nicht der Fall. Ich mache mal einen Sprung von Dana, Sila, Bhavana, Meditation, also die innere Entfaltung, Herzensentfaltung. Und da merken wir, dass da dieselben Gedankenstrukturen immer noch da sind. Ich mache was und ich erlebe was. Beispiel. Wenn der Betreffende lang einatmet, versteht er, ich atme lang ein. Wenn er lang ausatmet, versteht er, ich atme lang aus. Wenn er kurz einatmet, versteht er, ich atme kurz aus. Und wenn er kurz ausatmet, versteht er, ich atme kurz. So, also da tut jemand was, ich mache das jetzt und ich kriege mit, was jetzt passiert. Ich beobachte sozusagen mich. Also das Ich-Konzept selbst in dieser Satipatthana-Übung, die ja sozusagen in der buddhistischen Übungshierarchie doch relativ weit oben rangiert. Und hier wird auch gesagt, warum mache ich das? In dieser Übung wird auch gesagt, ich mache das nicht nur, um meine Zeit irgendwie totzuschlagen und körperlich fit zu bleiben, sondern hier wird gesagt, dass ich meinen inneren Haushalt so verändere, dass ich mein Wohlbefinden, dass ich sozusagen mein ganzes Inneres auf ein ganz neues und anderes, besseres Niveau hebt. Beispiel, er übt sich so um, ich werde einatmen und dabei den ganzen Körper erleben. Ich werde ausatmen und dabei den ganzen Körper erleben. Ich werde einatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Ich kann da jetzt nicht näher darauf eingehen, was das bedeutet. Das wäre ein eigenes Thema. Aber wir sollten nur sehen an dem Beispiel, dass der Meditierende sich als ein Ich empfindet und mit diesem Ich etwas anfangen will, etwas Positives anfangen will. Und konkret sind es bei dieser Satipatthana so 16 Varianten, die der Buddha anbietet, wie der Meditierende mit sich, mit seinem Atem in der Meditation umgeht, um sich einen Schub nach oben zu gehen. Ich mache und ich erlebe. Ich habe vorhin von einer Langzeitperspektive gesprochen. Und tatsächlich gibt es auch Menschen, die Ich-Vorstellungen haben, die nicht nur bis zur Rente reichen, sondern darüber hinaus. Und üblicherweise denkt man als Schüler bis zum Sonntag, wo ich ausschlafen kann, ne, als älterer Schüler vielleicht, wenn ich das Abitur habe oder die Schule verlasse, als Erwachsener, wenn ich endlich in Rente bin, und dann, wenn wir endlich erleben, dass Corona vorbei ist oder so, das ist die übliche Perspektive, auch unter Buddhisten. Aber hier setzt der Buddha ein, er sagt, das genügt nicht, weil es auch diese Identifikationen geben sollte, hilfreiche Identifikationen geben sollte, die über dieses Leben hinausgehen. Also eine Art von Selbsterziehung, die man auf sich nimmt, die nicht mit dem Tod endet. Im Übrigen, was immer jetzt folgt, geht nach demselben Grundprinzip. Da empfindet sich jemand als ich auf einer bestimmten Stufe, sagt, das genügt mir nicht, ich will ein anderes Ich werden, entwickeln, entfalten irgendwo hin. Das bedeutet, dass er oder sie sich entsprechend innerlich verändert, verwirklicht, sozusagen die Herzensstrukturen verändert und dann genau das erlebt, was er vorher angesprochen hat. Denn das ist der springende Punkt. Das, womit wir uns identifizieren, werden wir früher oder später auch sein. Das werden wir früher oder später auch erleben. Wenn ich mich mit einem Maulwurf identifiziere, bin ich irgendwann ein Maulwurf. Da haben Sie mal ein bisschen zu karikieren. Und wenn ich mich mit einer Gottheit identifiziere, werde ich das auch sein. Und das ist, was nun uns der Buddha anreicht, ein ganzes Tableau von Möglichkeiten der Identifikation. Fangen wir mal an mit einem Punkt, den wir hier auch schon mal besprochen haben. Da ist jemand, der hat reden hören, die 33 Götter. Die leben lange und herrlich und glückselig. Der gedenkt bei sich, dass ich doch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode, nach der Gemeinschaft der 33, zur Gemeinschaft eben dieser 33 wiederkehrte oder bei den Brahmas. Und da haben wir so einen konkreten Fall, also ein Otto-Normalverbraucher, der die ganze Zeit gesagt hat, ich bin ein Mensch, Und er hört jetzt, ja, da gibt es aber etwas viel Besseres als ein Mensch, sowohl was Glück angeht, was Schönheit angeht, was Gesundheit angeht, also all das, was man zu seinem Leben zählt. Und so reicht der Buddha eine ganze Palette an von Ich-Bildern, die immer ein Stück weiter führen, bis zu dem Punkt, den ich jetzt am Ende der Skala noch finde. Da gedenkt jemand bei sich, oh, dass ich doch den Wahn versiegen möchte und die wahnlose Gemütserlösung, Weisheitserlösung noch bei Lebzeiten mir offenbar machen, verwirklichen und erlangen könnte. Das ist nun das Extrem an der ganz, ganz anderen Seite. Aber ihr habt gehört, dass für diesen Schritt, diesen letzten Schritt, selbst dafür immer noch das Bild gebraucht wird, ich will das sozusagen erreichen. Und um das nochmal in die Alltagspraxis einzubinden, für alle diese verschiedenen Möglichkeiten, sich selbst zu identifizieren, gibt es einen einzigen allgemeinen Gesamtrahmen, das ist der edle achtfache Pfad. Egal, welche Art von Zukunft man für sich selbst ausspinnt und aussucht, wenn es was Positives ist, basiert das immer auf den Übungen des achtfachen Pfades. Und da begreifen wir, dass die Ich-Identifikationen, die wir da brauchen, in aller Regel gegen den Mainstream angehen. Nicht? Wir haben ja schon gelegentlich gehört, dass der Buddha sagt, Dhamma heißt gegen den Strom schwimmen. Und da heißt es begründet und weisheitlich nicht einfach das Ich-Modell zu übernehmen, das sozusagen das allgemeine Publikum hat. Und in der M8, glaube ich, ja, in der M8 wird das auch sozusagen nochmal uns vor Augen geführt. Andere werden falsche Ansichthegende sein, wir aber wollen in diesem Fall rechte Ansichthegende sein. Andere werden falsche Gemütseinstellungen hegende sein. Wir aber wollen in diesem Fall rechte Gemütseinstellungen hegende sein. Und so geht er den ganzen Achtpfad durch und sagt immer, egal was da draußen passiert, das juckt uns nicht. Wir haben diese Orientierung, die uns sagt, der Achtpfad ist das, woran wir unser Ich sozusagen abarbeiten wollen. Das ist immer die bessere Alternative, die wir zu wählen haben und uns anzustrengen haben, diese Alternative auch zu erreichen. Und für die Systematiker unter uns, denen ist jetzt klar, wo oder wird klar, wo auf dem Achtpfad jetzt unsere Thematik von den Ich-Bildern anzusiedeln sind. Nämlich bei der ersten und der zweiten Stufe des Achtpfades. Es geht darum, richtige Anschauungen von Ich zu haben, Anschauungen, was ein Ich-Ideal für mich sein kann und zweitens auch die richtige Motivation zu entwickeln, sich an diesem Ziel zu orientieren und diesem Ziel auch nachzugehen. Spannende Frage, die sich jetzt ergibt nach dem ja, allgemeinen Vorspann, was ist denn eine Ich-Identifikation, die für mich jetzt gelten soll. Ja, was ziehe ich denn jetzt für Schlussfolgerungen da bezüglich meiner Person? Erinnern wir uns nochmal, ich sagte am Anfang des Vortrages, dass jedes Ich-Bild immer eine Aktivität des Geistes ist. Wir entwickeln diese Bilder, gestalten sie. Es ist also eine karmische Aktivität. Und je nachdem, wie diese karmische Aktivität ausfällt, welche Art von Identifikation ich mir raussuche, danach ergibt sich das, was mein Leben später einmal gestaltet. Jeder kann sich natürlich das raussuchen, was er will. Der Buddha schreibt da nichts vor, aber er sagt, seid euch bewusst, dass diese Entscheidung, ob sie bewusst oder unbewusst getroffen wird, ihre Folgen haben wird und zu euch zurückkehren wird. Behaltet bitte im Auge und schätzt richtig ein, für was ihr euch interessiert und wo ihr euch engagiert. Und ich fange mal mit einem Negativbeispiel ein, das heißt eine Ich-Identifikation, die man tunlichst beiseite lassen sollte. Und zwar habe ich rausgesucht das Bild, das Richard III. Bei Shakespeare hat, eine meiner Lieblingsfiguren, deshalb habe ich das so präsent. Der Richard war ein körperlich missgestalteter Mensch. Er hatte keinen Spaß an dem, was andere so wollten, Tanz und Singsang und weltliches Interesse. Und er überlegte, was könntest du dann aus dir machen jetzt in dieser Zeit? Es war eine Zeit, als Frieden war. Mit Frieden konnte er nichts anfangen. Also wenn Schlachten waren, da war er mittendrin, da wusste er, um was es geht. Aber jetzt im Frieden ist er doof. Alles. Ach, Macht wäre was. Ich will König werden. Und dann entwickelt er folgende Perspektive. Er sagt, unter diesen Umständen bin ich gewillt, ein Bösewicht zu werden. Also auch das ist eine Form, wie man sich ein orientierendes Bild vor Augen stellt. Sagt, das will ich werden. Ja, und genau das ist er geworden. Sowohl historisch als auch in diesem Stück. Er ist ein begnadeter Lügner und Hetzer und Intrigant geworden. Er ist ein vielfacher Mörder geworden, blutrünstig sozusagen, ist über Leichen gegangen. Aber er hat dafür einen hohen Preis gezahlt. Er war drei Jahre war er König. Und dann starb er auf dem Schlachtfeld, ist umgekommen, übelst. Ja, und die letzten Tage, Wochen, Monate seines Lebens waren voller Qual, voller Gewissensbisse, vereinsamt, isoliert, einfach down. Ja? Aber das war der Zusammenhang. Ich will ein Bösewicht werden, das ist er geworden und er hat dann auch die Rechnung dafür bezahlt. Machen wir einen Riesensprung an die andere Seite, sozusagen das Ideal, das sozusagen der Buddha natürlich auch uns anbietet. Buddha hat uns Richard III. Angeboten, den habe ich euch sozusagen angeboten. Das idealtypische Beispiel ist jemand, der sich diese Welt, dieses Leben anguckt und merkt, alles ist unbeständig, alles ist nicht fassbar, alles ist irgendwie nicht kontrollierbar. Und ich will raus. Zitat. Das ist sein Bild jetzt. Wann werde ich jenes Gebiet betreten und darin verweilen, das die Edlen jetzt betreten, indem sie jetzt verweilen? Also dieses Ich-Bild ist jetzt mit einer Sehnsucht nach dem Höchsten, nach dem Letzten, nach der endgültigen Befreiung verbunden. Und man kann sich vorstellen, was aus diesem Bild erwächst. Es kann gar nichts anderes erwachsen, wenn man es lang genug festhält und lang genug verfolgt, dass dann auch die Früchte entsprechend sind. Und braucht es nicht groß zu betonen, wir alle sind irgendwo zwischen Richard III. Und dem, der nun ja, Nibbana übermorgen an Weihnachten am besten erreicht. Irgendwo siedeln wir uns mittendrin an und müssen gucken, was ist für uns konkret das Beste. Wann ist also welche Ich-Vorstellung denn sinnvoll? Es ist klar, dass man diese Frage nicht allgemein beantworten kann. Jeder hat einen anderen Standort, jeder hat andere Möglichkeiten, muss also diese Frage für sich persönlich beantworten. Und er muss wissen oder sich nochmal erinnern dran, dass alles, was er sozusagen an Konzepten entwickelt, eben nur Konzepte sind, die einen vorübergehenden Wert haben, die eine Bedeutung haben für die eigene Entwicklung, aber nicht absolut sind. Und genau an dieser Stelle, lange hat es gedauert, aber genau an dieser Stelle wird die Anatta-Lehre interessant. Jetzt setzt sie nämlich an. Und zwar da, wo es darum geht, dass jeder sich mal selbst prüft, wo bin ich, was ist mein Status und was ist von diesem Leben, von meinem jetzigen Status einfach zu halten? Was muss ich davon halten? Und da gibt der Buddha uns Kriterien an der Hand und sagt, beantwortet euch immer drei Fragen. Und ich fange da an, das in Beispielen wiederzugeben, wo wir alle sind, die meisten sind. Der normale Mensch ist jemand, der sich mit seinem Körper irgendwie identifiziert, mehr oder weniger. Und da sagt der Buddha, ja, das ist so, aber jetzt guck dir mal an, was diese Situation ist. In einem kurzen Dialog. Was glaubt ihr denn, ist dieser Körper unvergänglich oder vergänglich? Vergänglich, ja. Was glaubt ihr, was vergänglich ist, ist das leidvoll oder freudvoll? Leidvoller. Was aber vergänglich ist, leidvoll dem Wandel unterworfen, kann man das zu Recht so betrachten, das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst? Sicher nicht. Also da seht ihr jetzt, wie diese Anatta-Lehre, die Ich-Vorstellung, die man mit sich rumträgt, anknackst. Weil in diesem inneren Dialog, den kann man ja in sich mit sich führen, stellt man fest, ja, ich habe einen Körper, aber ich weiß, der ist unbeständig. Da habe ich nicht ewig dran. Ich bin jetzt schon mit Schmerz, Krankheit und so weiter befasst. Ich weiß also nicht nur, was Anicca ist, ich weiß also auch, was Dukkha ist. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, wenn etwas sowohl leidhaft als auch vergänglich ist, lohnt es sich dann, sich damit zu identifizieren und sagen, das bin ich? Nein. Das ist der strategische Ansatz. Mit diesen Fragen, die immer gleich bleiben, immer die drei gleichen Fragen nach Dukkha, Anicca, Anatta, die Bilder, die man die ganze Zeit mit sich herumgeschleppt hat, die auch hilfreich waren, jetzt abzuservieren. Und gehen wir bei unserem Musterbeispiel weiter. Der sagt also, ja, also wenn das so ist, habe ich ja noch nie so recht mir klar gemacht, aber wenn das so ist, muss ich mir eine Alternative suchen. Und jener hört, die 33 Götter, die leben lang und herrlich und glückselig. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Das ist jetzt eine Alternative. Weil er merkt, dieser Körper wird 80 Jahre vielleicht, die Götter leben unendlich viel länger. Hier tut alles weh, da oben tut nicht alles weh. Ein bisschen Freude habe ich hier im Leben auch, aber da bei denen, das ist eine ganz andere Dimension. Also, ich will aufhören, auf Dauer ein Mensch zu sein. Ich will ja zu den Devas. Ich habe eine andere Vorstellung, wie meine Zukunft aussieht. Sind alles Ich-Gestaltungen, Ich-Vorstellungen, Ideen, aber sie spielen sozusagen eine verändernde Rolle. Sie haben einen Impuls auf die Richtung meines Lebens. Und das geht natürlich so weiter, wenn der jetzt all das tut, was dafür erforderlich ist, um bei den Devas zu erscheinen, wird er irgendwann mal feststellen, ja, das ist schon besser als da früher als Mensch, aber auch Devas, die sterben ja auch. Und am Ende ihres Lebens, da riechen die nach Schweiß und ihre Gewänder gehen kaputt und sie sehen auch nicht mehr so schön aus und dann sterben sie. Nee, dann ist das auch nichts für mich. Warum? Auch da ist Anicca, auch da ist Dukkha und dann sagen wir, auch das ist Anatta, das will ich nicht sein, wenn das so ist. Also werde ich doch besser Brahma oder vielleicht sogar ein Arupa-Wesen, weil all die Probleme, die die Devas haben, da nicht mehr hast. Da ist überhaupt eine Lebensvorstellung, die unglaublich lang ist. Da ist eine Glückserfahrung möglich, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Also, das will ich sein. Und das sind Dinge, die viele im alten Indien so genau durchlebt haben, sich so verändert haben, in diese Richtung sich entwickelt haben, auch das geworden sind. Aber es war der Einzige, der auch da noch gesagt hat, jetzt stell da dieselben Fragen. Stell die Fragen, dauert das ewig? Nee, auch Brahmas sind nach Äonen nicht mehr da. Haben die ein Problem? Ja, sie sinken ja wieder ab und sind irgendwann wieder im Maulwurf. Ja. Also ist das auch nichts. So. Und das, ich will das nochmal betonen, das ist jetzt der springende Punkt, dass der Buddha sagt, diese Anatta-Lehre, die ja nichts anderes ist, als eine Form, Wertentscheidungen zu treffen. Das ist keine Beschreibung allein von Realität, sondern diese Beschreibung gibt uns die Möglichkeit, Wertentscheidungen zu treffen. Und die richtige Wertentscheidung ist, wenn es kaputt geht, wenn es weh tut, dann will ich nichts mehr damit zu tun haben. Und das macht der Buddha so komplett, dass er nicht nur die einzelnen Lebensbereiche, Menschen, Tiere, Devas und so weiter ins Auge fasst, sondern generell alle fünf Daseinsfaktoren sich anguckt und da bei allen fünfen immer dieselbe Frage stellt und immer dasselbe Ergebnis hat. Was glaubt ihr denn, sind Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität und Bewusstwerden unvergänglich oder vergänglich? Ja, vergänglich, ja. Was aber vergänglich ist, ist das leidvoll oder freudvoll? Leidvoll, ja. Was aber vergänglich ist, leidvoll, dem Wandel unterworfen, kann man da zu Recht so sagen, das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst? Nein, Herr. Ja. Das ist die Anatta-Lehre. Und das ist, was ich heute Abend sagen wollte, dass die Anatta-Lehre, wie wir an den vielen Beispielen gesehen haben, nie behauptet, es gibt kein Ich, sondern immer nur sagt, das ist nicht ich, das will ich nicht sein, das hat mit mir nichts zu tun, das ist nicht mein. Das ist ein großer Unterschied. Und ich will versuchen, in ein paar wenigen Worten nochmal ein Resümee zu ziehen, was der heutige Abend und auch der letzte Vortrag hätte bringen sollen. Das erste ist, dass wir keine Scheu haben sollten vor Ich-Vorstellungen, Ich-Ideen, mit denen wir uns identifizieren, in dem Glauben, oh, wenn ich das mache, dann bin ich ein Abweichler, dann bin ich gar kein richtiger Buddhist, denn die behaupten ja, es gibt kein Selbst. Sondern im Gegenteil, wir sollten erkennen, dass diese Konzepte nützliche und hilfreiche Konzepte sind. Aber wir sollten uns klar machen, dass es eben Konzepte sind. Es sind Arten und Weisen, wie man denken, reden und handeln kann, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und Konzepte machen nur so lange Sinn, wie man sie in der Praxis gebrauchen kann. Nicht? Wenn ich einen bestimmten Modus erreicht habe, wenn ich eine bestimmte Stufe erreicht habe in meiner Entwicklung, sind alte Konzepte überflüssig. Die kann ich beiseite lassen. Am Rande noch bemerkt, wir könnten gar nicht richtig miteinander kommunizieren, wenn wir nicht in diesen Gedankenstrukturen wären. Probiert doch mal, ohne die Gedanken Ich und Welt zu kommunizieren und ohne die Gedanken Ich und Welt überhaupt das Leben zu organisieren. Und der Buddha wird es ja auch mal gefragt, ja, wie ist denn das, kann man denn da überhaupt noch Ich sagen? Kann man doch von selbst reden? Und der Buddha gibt eine sehr kluge Antwort, Citta hat ihn gefragt. Er sagt, das sind überhaupt landläufige Namen. Das sind Ausdrucksweisen, das Benennungen sind das. Das sind Bezeichnungen, welche, weil sie einmal in Gebrauch sind, auch der Tathagata gebraucht. Aber er überschätzt sie nicht. Das ist der Unterschied. Wenn der normale Mensch sagt, ich, dann substantialisiert er das, dann macht er das zu einem Ding. Wenn der Buddha das Wort ich gebraucht, dann weiß er, das ist ein sprachliches Instrument, um mit anderen umzugehen. aber er identifiziert sich nicht. Er weiß, dass das wie ein Hammer ist. Also wenn ich einen Nagel in die Wand schlagen will, nehme ich einen Hammer, aber ich würde nie zum Hammer sagen, das bin ich. Und ich benutze den, um den Nagel zu schlagen, und ich benutze diese oder jene Ich-Vorstellungen, um aus dieser Chose herauszukommen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass das, was ich die ganzen zwei Abende jetzt versucht habe darzustellen, das Denken in Ich und Welt nur eine Form ist, wie man Wahrheit ausdrücken soll. Wir sollten jetzt nicht umgekehrt uns nur darauf spezialisieren und vergessen, dass der Buddha an vielen, vielen Stellen auch unpersönliche Ausdrucksweisen gebraucht hat. Er hat also beide Instrumente verwendet, um uns zu helfen, Wirklichkeit zu verstehen und mit Wirklichkeit umzugehen. Erinnert euch, was er auch sagt. Wenn jenes ist, tritt dieses ein. Aus dem Entstehen von jenem erfolgt die Entstehung von diesem. Wenn jenes nicht ist, tritt dieses nicht ein. Aus der Aufhebung von jenem erfolgt die Aufhebung von diesem. Auch das ist Dhamma. Da kommt Ich und Welt überhaupt nicht vor. Das ist die Ebene der bedingten Entstehung, wo nur unpersönliche Faktoren genannt werden und beschrieben werden, um das Leben irgendwie für den Geist fassbar zu machen. Und das ist die Balance, die der Buddha anbietet. Auf der einen Seite eine analytische, tief analytische, abstrakte Darstellungsweise und auf der anderen Seite auch eine für uns oder uns entgegenkommende Darstellungsweise, weil wir es so gewöhnt sind. Und nochmal, alles was an Konzepten da ist, hat einen begrenzten Stellenwert. Und wenn das letzte Ziel erreicht ist, dann brauchen wir auch eine solche Vorstellung nicht mehr. Denkt an das Gleichnis, das der Buddha gebraucht hat vom Floß, das Gleichnis vom Floß. Das Floß brauchst du, um überzusetzen. Und wenn du übergesetzt bist, wenn du am anderen Ufer angelangt bist, hat es doch keinen Zweck, das Floß sich auf den Kopf zu stellen und mit rumzuschleppen. Und genauso ist es mit diesen Vorstellungen. Wenn ich am anderen Ufer angelangt bin, brauche ich solche Vorstellungen nicht. Ich sollte sie ablegen, weil sie jetzt unnötiger Ballast sind. Und last not least, in diesem Zustand der völligen Befreiung interessiert es keinen Schwanz mehr, ob das ein Ich erlebt oder kein Ich erlebt. Ja, da sind diese Fragestellungen überhaupt nicht mehr da. Da lacht man nicht mehr drüber. Ja, das ist sozusagen jenseits der kleinen Gedanken, in denen wir uns bewegen. Ja, aber die kleinen Gedanken, in denen wir zu Hause sind, haben immer Öffnungen zu anderen größeren Gedanken, wo irgendwann ja völlige Freiheit ist. Aber die völlige Freiheit ist für euch noch nicht erreicht, weil es eine Hausaufgabe gibt. Ihr sollt euch nämlich drei Fragen stellen jetzt. Und möglichst jetzt nicht eine halbe Stunde überlegen, was schreibe ich am besten hin. Ich will das jetzt nicht wissen. Könnt ihr mir sagen, was ist mehr für euch? Ja. Nämlich die Frage zu stellen, natürlich unterschiedlich formuliert, Männlein, Weiblein. Ich bin ein. Punkt, 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 was? Ich bin eine. Punkt, 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 was? Erste Frage. Zweite. Ich bin leider noch ein. Punkt, Punkt, Punkt. Oder eine. Punkt, Punkt. Dritte Frage, ich wäre gern eine, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist so eine Art Bilanz, die euch zeigen kann, was der aktuelle Status ist und wo ihr schon seht, eigentlich muss ich darüber hinaus, muss das eine lassen und muss das andere erreichen oder irgendwie verwirklichen. Und wenn ihr angekommen seid, Postkarte genügt.